Ja, ich freue mich mal wieder in Aschaffenburg zu sein. Ich war, glaube ich, vor einem Jahr, haben wir festgestellt, schon mal hier. Dabei ist Aschaffenburg gar nicht so weit und meine Kinder sind zumindest alle hier auch geboren. Also von daher verbindet mich mit der Stadt auch einiges. Ich weiß, Sie kennen mich noch nicht ganz so gut, deswegen darf ich eine Sache vorwegschieben. Ich habe tatsächlich, bevor ich Theologie studiert habe, mal was Anständiges gelernt. Also ich habe einen ganz normalen Beruf erlernt und habe den aber auch schon ungefähr so in der Ecke von Eversbach damals gelernt. Und als ich während der Ausbildung dann im Betrieb war, habe ich mehrfach auch versucht, Menschen, die ich da kennengelernt habe, ja für Gemeinde zu begeistern. Also ich habe gesagt, kommt doch mal mit, wir haben da ein besonderes Event, ich war vor Ort auch in der Gemeinde, ich würde euch gerne mitnehmen, wollt ihr nicht dazukommen? Und die Reaktion war fast immer die gleiche. Die meisten Leute haben gesagt, das klingt ja alles ganz nett, aber zu den Frommen, da gehen wir nicht hin. Die tun immer so, und dabei sind sie das gar nicht. Die tun immer so, als wäre bei ihnen alles in Ordnung, aber wir kennen die ja schon seit dem Sandkasten sind und bei denen ist nicht alles in Ordnung. Aber die lassen uns immer wieder spüren, dass bei uns alles Mögliche falsch ist. Frömmigkeit hat manchmal ein schlechtes Image. Nicht wegen dem Glauben, sondern weil Menschen erleben, dass Menschen, die sich als fromm darstellen, ja manchmal überheblich sind. Vielleicht auch scheinheilig, weil sie irgendwie anders rüberkommen oder versuchen rüberzukommen, als sie sind. Jetzt gehe ich davon aus, dass Sie alle gerade gedacht haben, gut, dass wir so nicht sind, oder? Ich glaube, das ist die erste Reaktion, wenn wir das hören, dass wir sagen, gut, dass wir so nicht sind. Wir sind zwar fromm, aber also wir würden ja nie behaupten, dass bei uns alles perfekt ist und unsere Nachbarn finden uns auch alle ganz toll. Ich befürchte nur, dass uns einiges mit den frommen Christen oder mit den Christen aus dem frommen Hinterland, wie man es so schön nennt, verbindet. Die stehen ja auch nicht morgens auf und sagen, wir wollen heute mal was darstellen, was wir nicht sind, sondern die meinen das mit dem Glauben wirklich ernst. Und die bringen sich wirklich ein, die sind unterwegs für Gemeinde, die investieren auch viel Zeit und viel Geld in Gemeinde und in den Glauben. Und ist das nicht auch etwas, was uns wichtig ist? Was wir tun, wo wir uns vielleicht auch damit zurechtfinden. Und vielleicht wird deswegen das Bibelwort, was wir gleich gemeinsam lesen, auch eines, was für uns gefährlich ist, denn manchmal ist die größte Gefahr für Jesus-Nachfolger nicht die Gottlosigkeit, sondern ja eine unehrliche Frömmigkeit. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam das Bibelwort lesen. Es steht in Lukas 18. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr es gerne aufschlagen. Lukas 18, ab Vers 9. Ich lese aus der Guten Nachricht Bibel vor. Da heißt es, dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, all diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten, sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte, Gott, hab Erbarm mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss, ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte, ganz im Unterschied zu dem Pharisäer, denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Vielleicht müssen wir kurz was vorwegschieben. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das hier in Aschaffenburg ist, aber in vielen Gemeinden, wo ich war, da ja ist direkt so, wenn da von Pharisäern die Rede ist, so eine rote Lampe, die Pharisäer, das sind so gefühlt die Bösewichte der damaligen Zeit. Zumindest hat man das Gefühl, wenn man im Kindergottesdienst groß wird, die Pharisäer, das sind immer die, die gegen Jesus sind. Ich glaube aber, um die Geschichte zu verstehen, müssen wir uns von diesem Bild lösen. Die Pharisäer, das sind ja nicht per se Bösewichte, sondern das sind erst einmal Menschen, die das mit dem Glauben sehr ernst gemeint haben. Also denen das so wichtig war, dass sie gesagt haben, wir müssen das irgendwie regeln, damit wir nichts tun, was Gott eben missfallen kann. Die haben sich wirklich eingesetzt. Und genau solchen Menschen erzählt Jesus hier diese Geschichte. Also er erzählt diese Geschichte nicht Menschen, die weit von Gott entfernt sind, sondern eigentlich die, die mitten im frommen Geschehen sind. Wenn man das auf heute überträgt, wären das sicherlich Leute in Kirchen, denen Jesus diese Geschichte erzählen würde, die ganz nah dran sind. Und eben die Pharisäer, sie meinen es ernst, sie fasten, sie spenden, sie ordnen ihr Leben Jesus oder Gott unter. Jesus noch nicht, Gott unter. Und so ein Stück weit erinnert uns das vielleicht auch an uns. Wir haben gerade Kollekte eingesammelt. Der eine oder andere hat vielleicht einen Dauerauftrag. Dann gibt es immer die Frage, wie viel soll man denn geben? 10% vom Brutto oder vom Netto? Ich kann Ihnen da, darf ich glaube ich gar nicht sagen, aber geben Sie das, was Sie wollen. Das sagt zumindest die Bibel. Und 10% ist vielleicht eine gute Richtlinie. Ganz ehrlich, solche Menschen, die Glauben so ernst nehmen, würde ich jeder Gemeinde wünschen. Die bringen sich wirklich ein, die sind da. Die sind auch bei jeder Aktion da, weil es ihnen wichtig ist, dass Gemeinde aufgebaut wird. Und trotzdem kommt der Pharisäer in unserem Gleichnis und die Pharisäer allgemein oft sehr schlecht weg. Die Frage ist ja, warum? Warum haben sie so einen schlechten Ruf? Warum kommen sie so schlecht weg? Warum sind sie in diesem Gleichnis auch das Bild dafür für einen, der aus dem Tempel geht und eigentlich von Gott nichts bekommt? Das Problem ist nicht Gebet und Einsatz, Frömmigkeit und Konsequenz. Nicht einmal, dass sie eine Menge Regeln haben, die sie einhalten. Das alles ist nicht das Problem. Es ist eher die Haltung vor Gott. Habt ihr das Gebet des Pharisäers noch im Ohr? Gott, ich danke dir, dass ich. Bis auf dieses Danken am Anfang geht es in dem ganzen Gebet eigentlich nur darum, was der Pharisäer kann, was er leistet und was er tut. Ich faste, ich gebe, ich bin nicht, ich. Dieser Pharisäer, er steht vor Gott, aber er dreht sich nicht um Gott, sondern um sich selber. Er steht vor Gott, aber er begegnet nicht Gott, sondern er guckt nur auf sein Leben, was da alles gut und richtig ist. Und manches ist ja sicherlich auch gut und richtig. Und neben diesem Ich kommt dann noch der Vergleich dazu, der Pharisäer, er braucht den Zöllner. Sein frommes Selbstbild leitet er davon ab, dass er besser ist als die anderen. Und das macht er erstmal sehr allgemein, ne? Ich bin nicht so wie die Räuber und was dann alles aufgezählt wird. Und dann kommt eben, dann sieht er vielleicht aus den Augenwinkeln diesen Zöllner und sagt, ich bin auch nicht wie der. Wie gut, dass ich besser bin. Seine Frömmigkeit lebt vom Vergleich. Wie sieht das in unserem Leben aus? Wir sind nicht Pharisäer. Wenn ich das behaupten würde, hätte ich wahrscheinlich alle von Ihnen heute Morgen verloren, wenn Sie denken, okay, lass den mal reden, ich bin raus. Und ich glaube, es wäre auch nicht richtig. Wir sind nicht Pharisäer und ich hoffe, niemand von uns kommt auf die Idee zu beten, Gott, ich danke dir, dass ich so toll bin, dass ich jeden Morgen in der Bibel lese, dass ich jeden Sonntag im Gottesdienst bin, dass ich 10% von meinem Brutto, manchmal sogar 15% von meinem Brutto gebe. Ich hoffe und ich glaube, niemand von uns wird das so beten. Aber sind wir deswegen raus? Kommen uns manchmal nicht auch so Gedanken, wenigstens bete ich noch? Und den Gedanken kommt dann und viele andere machen das nicht mehr. Wenigstens bin ich noch treu bei der Sache. Wie sieht das bei anderen aus? Wenigstens glaube ich noch. Wenigstens nehme ich die Bibel ernst. Also wenn man da so andere ansieht, wie die mit der Bibel umgehen, da bin ich ja doch ein bisschen besser unterwegs. Wenigstens bin ich nicht liberal, lau, weltlich. Wenigstens mache ich noch stille Zeit. Ich weiß nicht, ob wir solche Gedanken bewusst aussprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir diese Gedanken durchaus in uns drin haben, gerade dann, wenn wir mit Menschen konfrontiert werden, die das vielleicht nicht tun, die anders ihren Glauben leben. Der Pharisäer hat ein Problem. Er dreht sich nur um sich. Er ist stolz darauf, was er tut. Aber dieser Stolz, er ist nicht das einzige Problem, was er hat. Der ist nämlich, das Problem ist eigentlich, dass er in all seinem Darstellen, in all seinem Nachdenken vergessen hat, dass er selber auch ein Bedürftiger vor Gott ist. Er präsentiert ja nur sich und seinen Glauben Und da ist vieles dran zu bewundern. Also ich bewundere die Pharisäer und es gibt ja auch Berichte, dass sie das wirklich auch geschafft haben, all diese Regeln zu einem großen Teil einzuhalten. Also bewundernswert, wenn ich manchmal in mein Leben hineinsehe, wie viel da manchmal nicht so klappt. Aber er hat vergessen, dass auch er etwas von Gott braucht. Er bittet nicht, er hat das Gefühl, er braucht keine Vergebung, weil er so gut ist, keine Gnade. Und letztendlich erwartet er nicht mehr, dass Gott auch in seinem Leben etwas tut. Und er überschätzt sich. Nehmen wir mal an, er schafft wirklich all das, was er sagt. Muss man sagen, er ist ja trotzdem nicht perfekt. Die Wurzel der Sünde, wie man so schön sagt, also die Wurzel davon, was sündiges Leben ausmacht, ist auch in seinem Herzen. Kein Mensch, auch kein Pharisäer, kann sich davon freisprechen, dass er nicht sündige Gedanken hat, dass er Gedanken hat, die nicht gut sind, die ihn von Gott wegführen und die Gott nicht die Ehre geben. Dass er nicht auch Wünsche und Gedanken hat, die nicht zu seinem Glauben passen. Selbst wenn er das wirklich so perfekt schafft, ist da der Moment, wo man einfach merkt, auch da braucht er eigentlich Gott. Und dann kommt der Zöllner. Er steht hinten, vielleicht daneben, am Rand. Er hat nichts vorzuweisen. Er ist eben nicht geistig erfolgreich. Manch einer der damaligen Zeit würde ihm vielleicht sogar absprechen, dass Gott sich ihm überhaupt zuwenden kann. Kann Gott überhaupt sich einem Zöllner zuwenden? Er ist moralisch ziemlich daneben. Ich denke, viele von Ihnen wissen das, die Zöllner der damaligen Zeit, das war kein ehrbarer Beruf so wie heute, sondern sie haben davon gelebt, was sie sozusagen mehr an Steuern eingenommen haben. Die Römer haben gesagt, wir kriegen, ich weiß nicht, 5% von dem Warenwert. Und wenn man mehr einnimmt, das darf er dann behalten. Und sowas macht natürlich was mit einem. Weil man weiß, die anderen sind ja darauf angewiesen, dass sie mit ihren Waren in die Stadt hineinkommen, dass sie eben das bezahlen müssen. Da nimmt man eben nicht nur 1% mehr, sondern 2 oder 3 oder 4 oder 5. Wir kennen vielleicht die Geschichte von Zachäus, wo es dann heißt, er hat all das zurückgezahlt, was er unrechtmäßig genommen hat. Zöllner haben nichts vorzuweisen. Ihn hier zu treffen im Tempel ist etwas Besonderes. Viele werden einen Bogen um ihn gemacht haben. Und er selber macht diesen Bogen ja auch. Er steht in der Ecke, vielleicht damit er nicht gesehen wird. Es wird ihn viel gekostet haben, aufzutauchen, wenn wir sehen, wie gerade die Pharisäer über ihn reden. Und Jesus endet damit, dass er sagt, dem Zöllner wurde geholfen. Nicht, weil er moralisch schlecht ist, sondern weil er eben nichts versteckt. Weil er erkennt, in meinem Leben ist große Schuld. Und weil er benutzt Worte, die David schon in einem der Psalmen benutzt, weil er wie David vor Gott steht und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich habe nichts vorzuweisen. Die Frage ist ja, was machen wir jetzt mit diesem Bibelwort? Ich glaube, die Aufforderung zu sagen, wir werden jetzt alle wie die Zöllner, geht ein bisschen an dem Ganzen vorbei. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt nun moralisch schlecht leben oder irgendwie eine Rolle einnehmen, sondern es geht eigentlich um den Unterschied der Haltung vor Gott. Der Pharisäer ist selbstgenügsam, er weiß sich selber, ich kann alles. Der Zöllner ist ehrlich bedürftig. Und Ehrlichkeit heißt hier, ich lasse Gott an die Stellen meines Lebens, die ich vielleicht lieber verstecken würde. Ich höre auf, mich vor Gott besser darzustellen, als ich bin. Und ich glaube, die Gefahr, in dieser Gefahr sind wir alle immer wieder. Wir werden nicht so beten wie die Pharisäer, aber vielleicht kennen wir ja folgende Sachen. Ich denke nicht alles, aber manches könnte auf uns zutreffen. Ich verteidige sofort mein geistliches Image, wenn ich angegriffen werde. Da kratzt jemand an meiner Oberfläche und ich schieße zurück, weil man könnte ja merken, dass unter der Oberfläche vielleicht auch ein wahrer Kern daran ist, dass nicht alles gut ist in meinem Leben, dass nicht alles perfekt ist. Ich kann es nicht zulassen, dass andere das Gefühl haben, mein Glaube und mein Leben sind nicht perfekt. Vielleicht kann ich auch Schuld nur sehr schwer zugeben. Beichte. Das machen die anderen. Wir brauchen sowas nicht. Dabei wäre Beichte doch etwas so Wohltuendes, nicht nur vor Gott, sondern auch vor jemand anderem auszusprechen, was in meinem Leben schiefläuft und dann zugesprochen zu bekommen, hey, deine Sünde ist dir vergeben. Das, was du getan hast, nimmt Gott weg, weil er dich liebt. Stattdessen verstecken wir Schuld, weil wir das Gefühl haben, wenn das jemand sieht, dann ist alles vorbei. Wir verstecken geistliche Kämpfe, lassen niemanden unsere Schwächen sehen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Gemeinde ist. Bei uns in der Gemeinde haben wir ein Phänomen. Wir haben einen Gebetskreis, wir haben ein Wochengebetsteam und wir laden immer wieder ein, wenn ihr Gebetsanliegen habt, dann lasst sie uns zukommen und wir beten dafür. Das läuft eher schleppend. Und ich frage mich, liegt das auch daran, dass natürlich Gebetsanliegen, wenn es nicht so allgemeine sind wie meine Tochter schreibt Abitur und ihr müsst mal dafür beten, wenn es ums Eingemachte geht, dass wir damit natürlich auch Schwäche zeigen und dass uns das schwerfällt, gerade auch wenn es um geistliche Schwäche geht. Wir wollen stark wirken, wir wollen erfolgreich wirken. Wie ist das? Worüber reden wir im Glauben? Reden wir auch über unsere Zweifel, unsere Niederlagen oder nur über das, wo wir gut dastehen? Wo wir zeigen können, jawohl, ich habe gebetet und alles ist gut geworden. Brauchen wir nicht auch oft genug Anerkennung für unsere Frömmigkeit? Vielleicht nicht in der Welt, das ist hier ein bisschen schwierig, die würde eher sagen, ist ein bisschen verrückt, aber in der Gemeinde. Dass wir von unseren Erfolgen erzählen, damit die anderen applaudieren. Und wie ist das mit dem Vergleich mit anderen? Dass wir denken, okay, so schlecht bin ich ja gar nicht. Das mache ich besser. Vielleicht passt nicht alles, aber solche Gedanken, Verhaltensweisen sind wie so eine moderne Pharisäer-Dynamik. Das Gute ist, das Bibelwort bleibt ja hier nicht stehen. Das Bibelwort sagt ja nicht, jetzt der Pharisäer, ne, einmal Pharisäer, immer Pharisäer, einmal falsch gemacht, immer falsch gemacht, sondern gerade wenn wir den Zöllner ansehen, dann merken wir, es geht auch anders. Und wir merken aber auch, es geht nicht darum, dass wir jetzt weniger machen. Also es geht ja nicht darum, dass der Pharisäer weniger machen soll. Der soll weiterhin fasten und spenden und beten, das ist ja alles gut. Es geht darum, dass wir ehrlich werden vor Gott. Wahrheit, ja, die Wahrheit aussprechen. Gott kann mit deiner Schuld umgehen, aber nicht mit der Fassade, hinter der du dich versteckst. Und bevor er jetzt sagt, Gott kann auch mit der Fassade umgehen, ja, aber wenn wir uns hinter einer Fassade verstecken, dann entfernen wir uns von Gott. Dann sagen wir Gott, du darfst hier nicht rein. Du kannst ansehen, was alles außen ist, aber in mein Innerstes darfst du nicht hinein. Zeigen wir ihm auch das, was in uns ist? Mir ist es jetzt am Wochenende nochmal so bewusst geworden, wir haben Besuch bekommen von alten Freunden aus der alten Heimat. Was macht man, wenn Besuch kommt? Wohnzimmer aufräumen, Küche aufräumen. Das Gästezimmer aufräumen, also all die Zimmer aufräumen, wo der Besuch reinkommt. Was wir nicht aufgeräumt haben, ist mein Büro oder unser Schlafzimmer. Und die Kinderzimmer gesagt, okay, gut, kann man auf die Kinder schieben, dass es so aussieht. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir manchmal auch bei Gott machen. Wir lassen in unser Wohnzimmer rein, wir lassen vielleicht auch in die Küche rein. Aber was ist mit dem Keller und dem Dachboden, wo vielleicht auch die eine oder andere Leiche versteckt ist oder auch nicht versteckt ist? Geistliches Wachstum, nachdem wir uns immer wieder sehnen, beginnt nicht dort, wo wir stärker, frommer oder besser werden, sondern wo wir vor Gott ehrlicher werden, wo wir sagen, hier stehe ich und bei all dem, was ich mache, und das muss man nicht kleinreden, man muss nicht sagen, ich bin ja nur durch und durch schlecht, man kann auch sagen, ich schaffe auch manches, aber dass man ehrlich vor Gott wird und sagt, so bin ich und ich brauche dich, dass du mir vergibst, dass du mir zurechthilfst. Und ich weiß, ich werde morgen wieder bei dir stehen, weil mein Arbeitszimmer immer noch so aussieht. Oder mein Schlafzimmer. Oder der Keller. Das Gute ist, durch das Gleichnis mit dem Pharisäer und dem Zöllner dürfen wir wissen, Gott wendet sich nicht ab. Ist das nicht eine tolle Zusage, dass Gott diesem Zöllner zusagt, dass ihm geholfen wurde? Also dem, der wirklich was auf dem Kerbholz hatte? Wo wir alle sagen könnten, theoretisch, der ist vielleicht noch mal eine Ecke schlimmer als wir. Nicht, dass wir es sollten, aber wo wir es theoretisch könnten. Und wenn Gott sich ihm zuwendet, warum wird er sich uns, sollte er sich uns nicht zuwenden? Wenn wir ihn in unser Leben lassen und wirklich ehrlich werden. Und ich würde Sie gerne herausfordern. Ich bin nächste Woche nicht da, also ich kann nicht nachfragen, ob Sie es gemacht haben. Aber ich würde Sie herausfordern, dass Sie sich diese Woche mal Zeit nehmen. Wirklich hinsetzen und Gott ehrlich das sagen, was in Ihrem Leben ist. Das Gute. Aber vor allen Dingen auch die Momente, die Sie selber gerne vergessen würden. Die Bereiche Ihres Lebens, wo Sie wissen, boah ey, das möchte ich eigentlich keinem zeigen. Einmal wäre natürlich toll, immer wieder wäre noch besser. Und wenn es dann zu einer Übung wird, die man immer wieder macht, dass man wirklich ehrlich wird vor Gott, dann glaube ich, kann uns das weiterbringen. Denn dann hat Gott die Möglichkeit, durch seinen Geist einzugreifen, uns zu verändern, uns zu zeigen, wo wir uns verändern dürfen und immer wieder aufzubauen und ja, neu zu starten. Wir müssen Gott nicht beeindrucken. Er kennt uns doch längst. Und deswegen dürfen wir ehrlich werden und erleben, dass Gottes Liebe trägt und verändert und dass sie uns vor allen Dingen hält. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe, die uns gilt, egal wie es in unserem Leben aussieht. Und du kennst jeden Einzelnen von uns. Du siehst, wie es in unserem Leben aussieht, was gut läuft und was schlecht läuft. Worauf wir stolz sein dürfen, zu Recht, und wofür wir uns vielleicht auch schämen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir es schaffen, wirklich ehrlich zu werden vor dir. Dir das auszubreiten, hinzulegen, zu zeigen. Nicht um da stehen zu bleiben, sondern um zu erleben, dass du uns dann hilfst, dass wir neu anfangen können. Danke, dass deine Liebe uns gilt. Egal, ob unser Keller aufgeräumt ist oder nicht. Und dass deine Gnade uns gilt und dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du bei uns bleibst, egal wie es in unserem Leben aussieht. Amen.